Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe, als ich gegoogelt habe, wo ich hin muss, auf der Internetseite des Studentenparlaments einen Streit mitbekommen, der aber offensichtlich gar nicht sehr große Wellen geschlagen hat. Auf jeden Fall haben Vertreter der ULI-Liste den Verdacht geäußert, dass der Vortrag dazu dient oder dazu missbraucht wird, wörtlich zitiert, den Kapitalismus in den Schmutz zu ziehen. Ich will die Absicht gar nicht dementieren, aber ich will es auch nicht einfach grundlos schlecht machen. Ich stelle einfach mal, ich weiß nicht, ob von dieser Gruppe jemand da ist. Dann können wir das ja auch in der Diskussion nach dem Vortrag äußern und zur Debatte stellen. Ich würde einfach die Gegenfrage stellen, was wäre eigentlich kaputt, wenn das herauskäme, dass der Kapitalismus vielleicht nicht so gut ist wie sein Ruf, auch wenn man den Kapitalismus Marktwirtschaft nennt. Auf Worte kommt es mir an der Stelle nicht an. Ich würde zumindest dann dazu auffordern, dagegen zu halten, warum der Kapitalismus keine Kritik verdient. Denn darauf möchte ich schon bestehen. Die Kritik, die ich jetzt so thesenartig an dem, was ist Konsum und was ist speziell auch der Konsum der Natur durch den Menschen, durch Unternehmen, durch Nationen, die sich zum Beispiel in der Frage der Ölförderung an diesem Stoff bereichern wollen, dass diese Kritik, die ich äußere, nicht einer vorgefassten schlechten Meinung über den Kapitalismus entspringt oder einer Weltanschauung, dass ich einfach das nicht leiden kann, sondern Resultat einer Betrachtung der in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes Produkte ist, die diese hierzulande und auch weltweit herrschende Wirtschaftsweise hervorbringt. Anders gesagt, meine Thesen stehen unter dem Motto, auch der Konsum, der Gebrauch der Natur und der Verzehr von Lebensmitteln ist eine Systemfrage. Man kann sich das vielleicht, ich werde jetzt ein paar Thesen vortragen, die erläutern und wie gesagt, erstmal vielleicht ein paar Thesen am Stück. Wenn es einen von euch oder eine von euch aber auch schon jucken sollte, vorher in eine Diskussion, in eine Gegenrede einzusteigen, können wir das gerne vorziehen. Also ich muss das jetzt nicht hier vorlesungsmäßig durchziehen, sondern wenn es sich Diskussionsbedarf ergibt, ist es natürlich herzlich willkommen. Das zerfällt ja in zwei Abteilungen, die Überschrift, die ich gewählt habe, Konsum im Kapitalismus. Erstmal vielleicht einfach die Frage zu stellen, was ist Konsum? Und warum habe ich diesen Zusatz gewählt, von dem ich behaupte, an dem entscheidet sich alles. Der Konsum hierzulande ist durch die Wirtschaftsweise definiert und praktisch geprägt, in deren System wir hierzulande leben. Einfach um Konsum geht es in dieser Gesellschaft nicht. Wäre das möglichst viele, möglichst verträgliche und möglichst schmackhafte Lebensmittel herzustellen und unter die Leute zu bringen, der Zweck dieser Gesellschaft, dann hätte die Produktion dieser nützlichen Güter ein einziges und ein eindeutiges Maß. Die Organisation einer zweckmäßigen Arbeitsteilung, die alles technisch und menschlich Machbare unternimmt, die notwendigen als auch die gewünschten und wünschbaren Güter für die Leute her- und bereitzustellen. Der Gebrauch dieser Güter wäre das Ziel einer kollektiven Bemühung, Reichtum zu schaffen, also den Mangel zu überwinden, den man mit Naturzustand umschreiben könnte. Es ist nun mal so, in keiner Gesellschaft dieser Welt, in keiner Gesellschaft dieser Geschichte wachsen, wie so das klassische Bild ist, die gebratenen Tauben auf den Bäumen. Sondern der Mensch muss sich die Güter seines Bedarfs durch Arbeit schaffen. Der Mensch macht sich in diesem Falle, in jeder Gesellschaft, unabhängig ihrer konkreten sozialen Bestimmung, zum Mittel seines Lebens oder Überlebens, statt von ihr abhängig zu sein. Er will nicht mehr einfach von der Hand in den Mund leben. Der Status der Subsistenzwirtschaft wird es ja manchmal auch genannt, wie sie auch in Teilen dieses Globus noch existiert. Er will den Status der Subsistenzwirtschaft durch die Beherrschung der Natur loswerden. Was selbstverständlich einschließt, dieses Mittel als Quelle des Reichtums rücksichtsvoll zu behandeln, damit die weitere Benutzbarkeit der Natur erhalten wird. In diesem Falle, wie gesagt, wenn es nur um Konsum ginge, bemisst sich der Reichtum einer Gesellschaft ausschließlich in der gelungenen Befriedigung des Bedarfs seiner Produzenten. Die Produktionsweise, also die Art und Weise, wie das Zeug hergestellt wird, würde sich nach diesem allgemein gewollten und betriebenen Zweck richten. Die Produktivkräfte der Gesellschaft werden unter Einsatz von Wissenschaft und Technik kraftsparend und effizient entwickelt. Was eine auch den Menschen schonende Produktionssphäre selbstverschließlich einschließen würde. Die Leute sollen die Früchte dieses Reichs der Notwendigkeit ja mehr oder weniger unfallfrei verzehren und relativ unversehrt genießen können. Und mit dem Konsum beginnt in einer jeden Gesellschaft das Reich der Freiheit. Also wäre das erste Gebot einer solchen Gesellschaft, ihr merkt, ich fange mal ganz andersrum an und entwickle zur Definition von Konsum eine Utopie. Diese Gesellschaft gibt es nicht. Sie hat es auch so bisher nicht gegeben. Also wäre es das erste Gebot einer solchen Gesellschaft, dass die benötigten Güter in genügender Menge als auch in genügender Qualität hergestellt wird. Es wäre das zweite Gebot, diese hergestellten Güter allgemein verfügbar zu machen. Der Transport von der Fabrik oder anderen Produktionsstätten zum Endverbraucher muss zügig abgewickelt werden, nicht per Hetze, sondern zügig, damit die Gebrauchswerte unverdorben, genussfähig beim Verbraucher ankommen, damit ihre Benutzbarkeit nicht leidet. Und das, was hierzulande der Markt heißt, wäre dann der Ort, wo sich die Leute mit allem Zeug eindecken, sofern es vorhanden ist, was sie brauchen und wollen. Das ist allerdings ein Markt, an dessen Ausgang stehen keine Kassen. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, geht denn das überhaupt und so weiter. Ich will mal einfach diesen Einwand antizipieren. Einerseits, er geht auf der Basis dessen, das ist der gemeinsame Wille aller Produzenten in einem Lande, in einer Gegend ist und zwischen den Produzenten kein Gegensatz von Kapital und Arbeit existiert, wie er hierzulande kennzeichnend ist. Man kann auch sagen, natürlich, ich male ja kein Schlaraffenland aus, ein solcher Versuch kann scheitern, wenn er denn unternommen würde. Er könnte scheitern an Missernten, er könnte scheitern an handwerklichen Fehlern, er könnte an schlechter Planung des Bedarfs scheitern, er könnte scheitern daran, dass gar nicht das Zeug hergestellt wird, was die Leute gerne haben wollen. Er könnte an unzureichender Technologie scheitern oder auch an mangelhaften Kanälen der Versorgung und so weiter. Vielleicht im Extremfall, wenn man sich das ausmalt, auch an Sabotage von Leuten, denen ein solches Produzieren nicht einleuchtet. Dann aber wäre die Gesellschaft an ihrem eigenen Zweck gescheitert. Nicht unbedingt definitiv, an ihrem eigenen Zweck, der auf den Namen lautete Versorgung. Dann würde die Versorgung der arbeitsfähigen wie der arbeitsunfähigen Mitglieder einer Gesellschaft nicht klappen. Ihr merkt schon, dann würde auch nicht der Grundsatz gelten, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, wie er in manchen anderen Produktionsweisen allemal durchgesetzt wird und durch die staatliche Gewalt auch abgesichert wird. Und die folgerichtige Frage in diesem Falle hieße, was ist zu tun, um diesen Mangel abzustellen, um es besser zu machen? Jetzt der gedankliche Einschnitt. In den modernen Marktwirtschaften, und wenn ich jetzt von Marktwirtschaften rede, dann rede ich von den führenden reichen Nationen des Westens, stellt sich diese Frage aber gar nicht. Paradoxerweise deswegen, weil diese Sorte Mangel, es gibt zu wenig Zeug zum Gebrauchen, zum Essen, zum Trinken, zum wieder neu produzieren, einerseits tatsächlich weitgehend überwunden ist. Dieser Zustand, es gibt zu wenig Produktions- und Lebensmittel, ein solcher Zustand der Armut herrscht heute tatsächlich nur noch in der dritten Welt des globalen Kapitalismus. Wenn man sie noch so nennen mag, manche nennen es auch noch Entwicklungsländer, also mehr oder weniger ganz Afrika, bestimmte asiatische Länder, bestimmte südamerikanische Länder, da ist diese andere Sorte von Armut, es gibt tatsächlich zu wenig, bis hin zu es gibt Hungerepidemien, tatsächlich noch gültig, allerdings auch nicht als Naturzustand. Und andererseits stellt sich diese Frage, was ist für eine bessere Versorgung zu tun, deswegen nicht, weil die Versorgung der Bevölkerung in diesen Ländern der sogenannten ersten Welt, der globalisierten Marktwirtschaft, gar nicht der erste Zweck des Produzierens ist, sondern ein Mittel zur Erzielung von Gewinn. Und das merkt man unter anderem, das ist jetzt mehr ein Phänomen, das man an der Oberfläche mit Händen greifen kann, dass in den Krisen dieser Marktwirtschaften, in den heutigen Krisen, wie man sie jetzt als Wirtschaftskrise, als Gefolge der Finanzkrise kennt, es tatsächlich so ist, es gibt ein zu viel an Waren. Ein zu viel an Waren, die verkäuflich sind. Das führt mich zu meiner zweiten Hauptthese. Die Quantität wie die Qualität des Konsums im Kapitalismus richten sich nicht nach den Bedürfnissen, sondern nach den zahlungsfähigen Bedürfnissen. Der individuelle Konsum hängt nicht daran, ob jemand eine Ware haben will, sondern ob er sie sich leisten kann. Der Konsum steht unter einer Bedingung und diese Bedingung heißt nicht, es gibt ein Bedürfnis nach dem Zeug, sondern die heißt Kaufkraft. Spiegelbildlich verhält es sich beim Produzenten, genauer die Produzenten, wenn ich jetzt von denen rede, das sind die Besitzer der Produktionsmittel. Deren Beruf ist nicht Versorger, sondern Verkäufer. Ein Händewechsel findet nur statt, also vom Produzenten zum Konsumenten, findet nur statt, wenn Ware gegen Geld getauscht wird. Die Subjekte des Produzierens sind also nicht die Arbeiter, sondern die Besitzer der Produktionsmittel. Die Güter die die Fabrik verlassen, sind ihr privates Eigentum. Gearbeitet, und das ist die erste Hauptdefinition von Konsum in dieser Gesellschaft, wird nicht für den Verzehr, sondern für den Verkauf. Erst in diesem Akt realisiert sich der eigentliche Zweck des Eigentümers. Erst auf dem Markt versilbern die Arbeitgeber. Ich benutze jetzt mal diese Kategorie und versuche sie kurz zu erläutern. Versilbern die Arbeitgeber den Mehrwert, wie es der Karl Marx genannt hat, der in der Ware steckt. Hier auf dem Markt soll sich auszahlen, dass der Arbeitnehmer mehr Wert schafft, als der Einkauf seiner Arbeitskraft kostet. Das wäre kurz gefasst die Definition von Mehrwert. Genau durch diese Rollenverteilung wird den wirklichen Produzenten, also denjenigen, die das durch ihre Hände Arbeit oder durch die Bedienung der Maschinen schaffen, die Rolle des Konsumenten zugewiesen, des bloßen Konsumenten. Der Reichtum, den sie geschaffen haben, gehört ihnen gar nicht. Und er begegnet ihnen auf dem Markt ein zweites Mal als Eigentum des Verkäufers. Nur durch Kauf können sie wieder an ihm teilhaben. Auf diesem Wege erhalten die Bedürfnisse das ebenso schreckliche wie entscheidende Attribut zahlungskräftig. Wie zahlungskräftig jemand ist, wovon hängt das ab? Es ist bekannt, das hängt ganz an der Höhe des Lohns, den er verdient, oder des Gehalts oder sonstiger Einkommensquellen. Ich sage jetzt mal immer pars pro toto Lohn an der Stelle. Was bzw. wie viel ein Mensch sich leisten kann, ist also die abhängige Variable des Lohns. Und dessen Höhe ist wiederum abhängig davon, was ein Betrieb seiner Belegschaft an durchschnittlichen Löhnen zahlt, beziehungsweise was die sich an Löhnen erkämpft. So oder so, der Lebensstandard der Leute in Quantität und Qualität, der meisten Leute, also all die, die unter die Kategorie eigentumsabhängig fallen, ist unmittelbar verknüpft mit ihrer Brauchbarkeit für den Arbeitgeber. Ob sie überhaupt ein Einkommen beziehen und wenn ja, welches, darüber entscheidet ausschließlich, ob ihre Arbeit rentabel, also gewinnbringend, für denjenigen, der sie beschäftigt, anwendbar ist. Nicht ihre Rechnung zählt, was brauchen sie zum Leben, sondern die Kalkulation der Firmen, die sehr entgegengesetzt ist. Was bringt der Einsatz der Arbeitskräfte, manchmal aber auch ihre Entlassung, für ihre Gewinn- und Verlustrechnung? Diese Rechnung mit dem sogenannten Humankapital, der Marx nennt es im Kapital, wenn welche schon mal reingeguckt haben, immer variables Kapital. Die Arbeitskraft ist das variable Kapital. Hat direkte Wirkung auf dessen Konsum- und Genussfähigkeit. Wo der Lohnabhängige auf der einen Seite möglichst viel verdienen will, ist das Geld, mit dem er ja seine Reproduktion, seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, für den Betrieb Kostenfaktor. Wofür den umgekehrt die Bezahlung der Arbeit nur dann lohnt, wenn sie Gewinn oder Profit abwirft, ist ein möglichst intensiver und produktiver Einsatz der Arbeitskraft angesagt. Und in jedem Fall hängt das, was Konsum in dieser Gesellschaft ist, daran, wie viel Knete, wie viel Zeit und wie viel Kraft die Betätigung in der Welt der Arbeit am Ende, nach Feierabend, im Urlaub, dann, wenn die Leute eben konsumieren wollen, noch übrig lässt. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf die Rolle dessen, was hierzulande Kaufkraft genannt wird. Dazu die nächste These. Die Kaufkraft wird gerne gefeiert. Unter unterschiedlichen Stichworten. Früher hieß es Wohlstandsgesellschaft. Es heißt heute immer noch Konsumgesellschaft, auch wenn längst bekannt ist, dass nicht mehr alle in Wohlstand leben. Aber immer unter dem Muster, seht her, so viel kann sich sogar ein deutscher Arbeiter von seinem Lohn leisten. Bei diesem Deuten auf die Güter des täglichen Bedarfs, die auch in den Umkreis des Warenkorbs der Werktätigen mitgezählt werden, wird eines gerne übersehen. Dieses Argument dementiert eigentlich nicht, sondern unterstellt die prinzipielle Trennung vom Reichtum, von der ich eben geredet habe, den man sich nach Maßgabe seiner Kaufkraft, aber auch nur nach Maßgabe seiner Kaufkraft wieder zugänglich machen kann. Es ist ja vielleicht auch auffällig, was da so stolz als, wie sagt man da, Leistungsausweis der Wohlstands- oder Konsumgesellschaft draufgedeutet wird. Ein Großteil des sagenhaften Warenkorbs, in dem sich ein Auto, ein Kühlschrank, ein Flachbildschirm und ähnliche Dinge befinden, sind pure Notwendigkeiten der Reproduktion. Reproduktion heißt an der Stelle Notwendigkeiten, A, seine Arbeitskraft überhaupt betätigen zu können. Man braucht ein Auto nicht nur, um ins Grüne zu fahren oder ein Fahrrad, sondern auch, um zur Arbeit zu kommen. Mobilität der Arbeitskräfte ist ja allenthalben gefordert, was eben heißt, wohne hier, arbeite auch unter Umständen 200 Kilometer weiter entfernt und so weiter und so fort. Will ich nicht im Einzelnen durchgehen, aber auch das, was jetzt mehr so unter Freizeitgeschichten, Fernseher und so weiter stellt, Informationsbedürfnis, Bildungsbedürfnis, Unterhaltungsbedürfnis und so weiter, gehört im weitesten Sinne zu dem, was eben heißt, körperliche und geistige Reproduktion der Arbeitskraft, wobei Arbeitskraft jetzt nicht immer so eng gemeint ist, dass man nur jetzt an Leute in der Fabrik denkt. Das trifft die Dienstleister in den Büros genauso wie die Köchin in der Mensa und die Studenten. Also Arbeitskraft im Sinne von, das ist eine Voraussetzung, um an der Konkurrenz, um die Jobs, um Geld teilzunehmen. Und selbst der Verweis auf die sogenannten Luxusgüter, der ja auch vorkommt, ist durchaus ein schäbiges Lob. Wenn zum Beispiel, habe ich vor einiger Zeit eine Statistik gelesen, wie lange muss ein durchschnittlicher Deutscher arbeiten, bis er ein Bier nach Feierabend verdient hat? Das sind nur noch 3 Minuten. Wie gesagt, ist ein Durchschnittswert, aber das wird gegengerechnet. Das sind nur noch 3 Minuten und 1958 war es noch eine Dreiviertelstunde. Heute liegen im Einkaufskorb von Hausfrauen aus auch schlechter verdienenden Kreisen durchaus mal ein Edelfisch. 1 Kilo Edelfisch, vielleicht zu Feiertagen oder sonst irgendwie. Ist egal, mir kommt es jetzt nur darauf an. Dieser Verweis, seht her, die Leute können sich doch auch solche Sachen leisten, die sie sich früher nicht leisten konnten und gerade in diesen Kreisen nicht leisten konnten, ist ein Hinweis darauf, dass die Produktivität der Arbeit offensichtlich so weit vorangekommen ist, dass das, was früher mal Luxusgüter waren und für viele heutzutage auch noch sind, einfach in weniger Lohnminuten herzustellen ist, sodass er eben auch im Supermarkt von schlechter verdienenden bezogen werden kann. Was beweist das? Die Lebensmittelindustrie schätzt selbstverständlich auch die Ernährung und Ausstattung der einkommensschwächeren Massen als ihre Verdienstquelle. In dieser Hinsicht kann die Kaufkraft, die Massenkaufkraft heißt sie ja auch manchmal, gar nicht groß genug sein. Es zeigt zweitens, ja, die Werktätigen sind am Verzehr des erzeugten Reichtums glatt beteiligt und nicht vollkommen ausgeschlossen. Andererseits, die Kehrseite dieser Beteiligung heißt, offensichtlich ist die Bedingung für billige Lebensmittel ihre absolute bzw. relative Billigkeit als Kostenfaktor in der Produktion. Das ist eine doppelte Auskunft über das, was Konsum ist. Er erweist sich einerseits als notorisch beschränkte Größe. Er ist definiert durch den jeweiligen Bedarf der Wirtschaft nach billiger, weil rentabler Arbeit. Und da plaudere ich keine schlechte Nachrede aus, sondern jeder weiß mittlerweile, dass seit der Agenda 2010 und der rot-grünen Koalition der Schröder kurz vor seinem Abtritt stolz vermeldet hat. Und das in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren Europas aufgebaut. Und Niedriglohn ist ja nach Adam Riese leicht zu errechnen, heißt eben auch nach der Seite absolute Beschränkung des Konsums. Nach der anderen Seite, das wird aber häufig auch übersehen, erweist sich der Konsum als darum stets zu beschränkende Größe. Er ist ein den Gewinn beschränkender Faktor, dessen Anhebung für mehr Umsatz in letzter Instanz dann doch nie, allenfalls in Ausnahmefällen, in Frage kommt. Nehmen wir das mal als nächsten Fall. Mehr Kaufkraft wird ja auch gerne gefordert. Und zwar immer mit dem impliziten oder expliziten Zusatz als Hebel zur Ankurbelung der Wirtschaft. Wäre das eine feine Sache? Das ist, wenn man das Argument mal prüft und wenn es von Politikern kommt, ein, ich würde es mal so nennen, extrem zynisches Bekenntnis zur schäbigen Rolle des Konsums im Kapitalismus. Und wenn es umgekehrt von den Arbeitnehmervertretungen, also den Gewerkschaften, kommt, eine gutgläubige Täuschung. Nehmt mal den jüngsten Fall von Absatzförderung. Das war die Abwrackprämie. Als Ausnahme staatlicher Kaufkraftförderung bringt sie eigentlich die Regel auf den Punkt. Auf den Konsum kommt es in dieser Gesellschaft tatsächlich an, nämlich für das Interesse des Unternehmers. Für ihn ist die Beschränkung der Kaufkraft tatsächlich eine beschränkende Bedingung für das Einfahren von Gewinn. Wenn die Leute weniger Geld haben, kaufen sie weniger Autos und der in den Autos steckende Gewinn wird nicht realisiert, ist also eigentlich, war die ganze Produktion wertlos. Dafür schätzen Kapitalisten wie Politiker den Konsum, auch den der einkommensabhängigen Bürger, und ermitteln deshalb jeden Monat neben dem Konjunkturklima, dieser IFO-Index, auch das Konsumklima, das wird dann von der GfK ermittelt. Reden also über die segensreiche Funktion des Konsums für das Wachstum der Wirtschaft. Und das ist ein absolut verdrehtes Verhältnis von Mittel und Zweck. Konsum für das Wachstum der Produktion und nicht Produktion für den Verbrauch, sondern umgekehrt, was verbraucht wird, ist Mittel fürs Wachstum der Produktion. Und das ist nicht nur jetzt ein VWL-Spruch, Volkswirtschaftslehre-Spruch, den man vielleicht in irgendwelchen klugen Büchern liest, sondern genau so ist es auch in der Realität. Nehmen wir es mal umgekehrt. Die Gewerkschaften fordern, mehr Lohn schafft mehr Absatz. Auch manch kritischer VWL-Professor fordert das. Diese Forderung geht allerdings in gewisser Weise an der Realität vorbei. Der Lohn als Kaufkraft und zugleich als Kostenfaktor für den Betrieb, das ist, merkt man, denke ich, unmittelbar ein Widerspruch, den die Unternehmer in der Regel stets zu Ungunsten der Kaufkraft und zugunsten der niedrig und ertragreich zu gestaltenden Kost entscheidet. Keiner opfert den Zweck seines Geschäfts, damit das Mittel dieses Geschäfts funktioniert. Die betriebliche Erhöhung von Lohn, um den Umsatz zu steigern und damit den Warenabsatz, ist für den einzelnen Kapitalisten absurd. Der Betrieb nehme ja nur ein, was er selber zusätzlich vorschießt. Den Gewinn vorzustrecken wäre gerade kein Gewinn. Das heißt also insgesamt, gesamtgesellschaftlich betrachtet und gerechnet, wenn es um Gewinnerzielung in der Produktion geht, dann kann der Lohn, selbst wenn er mal ein bisschen mehr höher bemessen ist, niemals das geschaffene Gesamtprodukt zurückkaufen. Sonst wäre er gar nicht in der Lage, ein Mehrprodukt für den Gewinn herzustellen. Es ist geradezu Bedingung ihrer Einstellung, Arbeiter produzieren ein Vielfaches mehr als den Lebensunterhalt während ihrer Arbeitszeit. Sie müssen also, das wäre jetzt quasi das Kernfazit dieses Punkts, sowohl Überproduzenten als auch Unterkonsumenten sein. So, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, nicht nur deswegen, weil wir hier in Trier sind. So hat der Marx das in den Grundrissen der politischen Ökonomie und auch im Kapital ausgedrückt. Das war seine Fassung, jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern im politökonomischen Sinne. Dafür, diese Gesellschaft, diese Produktionsweise basiert auf Armut. Armut jetzt nicht in dem Sinne, wie man sich manchmal vorstellt, Manchester-Kapitalismus, zerrissene Röcke, Hunger, Krankheit, Seuchen, Überlebenskampf. Nein, Armut im Verhältnis zum gesellschaftlichen Reichtum. In dieser Akkumulation von Geldreichtum ist die Versorgung der Beschäftigten durchaus ein Moment. Das wäre absurd, weltfremd, das zu dementieren. Dieses Moment, der Konsum, bleibt aber immer eingespannt und eingebannt in den engen Grenzen der bloßen Erneuerung des Arbeitsvermögens. Und diese Lebenslage, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat, als Quelle seiner Ernährung, als seine Arbeitskraft zu verkaufen, sorgt dafür, dass Arbeit definitiv nicht reich macht. Die Ausnahmefälle, wo es doch mal passiert, jeder weiß es, die wechseln sofort das Lager oder werden Rentiers. Arbeit macht nicht reich in dem Sinne, sondern spielt bestenfalls die Lebenshaltungskosten ein. Und dieser Grundsatz wiederum nötigt die Leute, immer wieder an den Ort der Erpressung zurückzukehren. Sie reproduzieren mit ihrem Konsum also auch ihre Mittellosigkeit. Sie verzehren ihren Lohn, dann müssen sie wieder Lohn verdienen, dann verzehren sie ihren Lohn wieder. Und so wird auch dieser Kreislauf von sich immer wieder in dieser Lebenslage verdingen zu müssen erneuert. Es kommt jetzt noch ein wichtiges Moment dazu, bevor ich dann auf die Seite des Naturkonsums und der Energiegewinnung und Rohstoffgewinnung und Lebensmittelproduktion selbst explizit zu sprechen komme. was ja ein bisschen auch der Bedarf jetzt von dieser Öko-Woche ist. Trotzdem, das sind abgeleitete Momente von dem, was ich jetzt erstmal grundsätzlich ausführen will. Ein wichtiger Punkt kommt hinzu. Gerade weil der Konsum im Kapitalismus beschränkt ist und bleibt, wird so viel Wirbel um ihn gemacht. Er ist in jeder Hinsicht Produkt der Konkurrenz der Unternehmen um die Zahlungskraft der Gesellschaft. Das ist die unmittelbare Verlaufsform dieses Widerspruchs. Jetzt zitiere ich mal einen Satz aus den Grundrissen, ansonsten versuche ich, ohne jetzt so interne Marx-Kategorien auszukommen. Hat also irgendwann vor 150 Jahren geschrieben, offenbar war es damals auch schon so, jeder Kapitalist wünscht den Konsum des Arbeiters, also dessen Tauschfähigkeit, sein Salär möglichst zu beschränken. Also seinen Arbeitern möchte er möglichst wenig Salär zahlen. Und er wünscht sich natürlich die Arbeiter der anderen Kapitalisten als möglichst große Konsumenten seiner Ware. Zitat Ende. Keiner ist bereit, will das sagen, Kaufkraft zu stiften, aber die, die es gibt, möchte jeder Kapitalist ausnutzen. Am liebsten sogar bei sich monopolisieren. Und weil das ein unauflöslicher Widerspruch ist, bemüht er sich, die insgesamt beschränkte Kaufkraft von den Anbietern anderer Waren der gleichen oder der anderen Art abzuziehen. Das ergibt den Konkurrenzkampf um die beschränkte Zahlungskraft der Gesellschaft auf zwei Feldern. Kampf um Absatz über das Kampffeld Preis und das Kampffeld Qualität. Und Kampf um Absatz über Werbung mit Preis und Qualität als Argument. Die eigene Ware zu kaufen und die des anderen, des Konkurrenten, links liegen zu lassen. Kampffeld Preis. Nur mal kurz eingestiegen gedanklich in dieser Abteilung. Jeder will günstiger anbieten als die Konkurrenz. Dafür rationalisieren die Unternehmer die Produktion, sie steigern die Produktivität der Arbeit, um mit geringeren Stückkosten billiger anzubieten, mehr Waren zu verkaufen und dabei einen Extragewinn relativ zu dem der anderen einzufahren. Dass das mit Entlassungen, also diese Produktivkraftsteigerung, und Lohnsenkungen für die verbleibenden Arbeiter erreicht wird, verringert, liegt auf der Hand, unmittelbar die Kaufkraft, trägt also im Resultat schon wieder zu ihrer Beschränkung bei. Nochmal, es geht tatsächlich um den Konsum. Die Frage ist nur wie. Man stellt auf dem Kampffeld Preis fest, mit dem Blick auf den Preis als entscheidende Eigenschaft eines Dings, werden alle elementaren Bedürfnisse gewissermaßen neu erfunden. Und zwar in Formen, die es vorher nie gab und das richtig auch in Etappen der jeweiligen Konsumgesellschaft. Das muss auch immer wieder neu erfunden werden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach so etwas wie 5-Minuten-Terrinen oder einer Kleinstwohnung, die deswegen attraktiv sind, ganz erkenntlich, nicht unbedingt, weil sie so lecker schmecken oder weil man sich da so schön ausbreiten kann und die Füße hochlegen, sondern deswegen, weil sie attraktiv sind wegen ihres erschwinglichen Preises. Umgekehrt werden Artikel ersonnen für den gesellschaftlichen Bedarf nach Privatflugzeugen oder Hightech-Küchen mit Robotern, die für einen kochen. Für jeden Geldbeutel gibt es das passende Preis- und damit Qualitätssegment. Es gibt Premium-Anbieter und es gibt Billiganbieter. Und das ist die Art und Weise, wie die Erschließung von kapitalistisch erzeugter Armut, in dem Sinne, wie ich es vorhin definiert habe, als Realisierungsmittel von Warenkapital geht. Die Werbung dreht die Sache vollkommen um und macht daraus einen Dienst am Konsumenten. Für jeden Geschmack, also für jeden Geldbeutel, ist etwas dabei. Das Gleiche auf der Seite der Qualität. Es gibt die Kreation neuer Produkte für ihre Konkurrenz um Kaufkraft, die neue Bedürfnisse in der Tat wecken soll. Und sie kreieren irgendwie veränderte Produkte mit oder ohne zusätzlichen Nutzeffekt, zum Beispiel irgendwelche Handys. Ich weiß nicht, ob ihr die auch alle immer sofort bedienen kann. Meistens stellt sich dann raus, dass 100%, dass 95% von dem, was man in der Gebrauchsanleitung lesen kann, sofern man sie versteht, sowieso nie benutzt werden. Oder andere Fassung von Qualitätsstiftung. Sie führen bei den Geräten einen Verschleiß herbei, der sich nur dem verdankt, dass sie in der neuen Fassung nicht mehr mit der alten Technik kompatibel sind und deswegen schon wieder Neuanschaffungen zu tätigen sind. Jeder kennt das über den Verlauf Kassetten, Musikkassetten, CD, DVD, Videokassetten, auch zur DVD, und am besten überspringt man immer eine Generation, sonst kommt man überhaupt nicht nach. Ich will jetzt aber keine moralische Konsum- oder Kulturkritik hier machen, sondern sagen, das sind alles Folgen dieses ökonomischen Prinzips, nach dem produziert und verkauft wird. Und ich will auch sagen, damit da kein Missverständnis aufkommt, wir können es vielleicht in der Diskussion dann auch noch vertiefen, es ist kein Vorwurf für sich, dass Bedürfnisse gesellschaftlich produziert sind. Das ist zu allen Stufen des Produzierens so, dass sie eben auch durch die Gesellschaft definiert werden. Es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn es etwas gibt, was es vorher nicht gegeben hat. Natürlich, erstmal muss das Rad erfunden werden, also bevor ein Fahrrad oder ein Motorrad damit zu bauen ist. Ein Malus hingegen ist es eindeutig, dass die Nützlichkeit ausschließlich mit der Nützlichkeit für den Gewinn steht, aber auch fällt. Die Werbung, die ja sozusagen das Schaufenster aller Konsumgüter ist und die Leute dazu überzeugen, dazu bringen soll, ihre Kaufentscheidung für das Produkt A und gegen das Produkt B zu beeinflussen, und das Ideal ist sowas wie der markentreue Konsument, der das ganze Leben Bitburger trinkt oder bei seiner Zigarettenmarke bleibt oder bei seinem Auto oder bei seiner Motorradmarke bleibt, egal was sonst noch auf dem Markt ist. Das ist aber das Ideal eines jeden Verkäufers, und deswegen wird natürlich permanent versucht, die markentreuen Fangemeinden zu spalten und rüberzuziehen zu Jever oder zu VW. Was ist Werbung? Werbung ist Kampf um Absatz mit Preis und Qualität als Argument. Gemeinhin gilt Werbung ja als Zeugnis von Reichtum. Also zu den Zeiten, als es noch den realen Sozialismus gegeben hat, wurde einem das immer so als Schreckensbild vorgeführt. Hier die grauen Städte, keine Lichtreklame, keine Berieselung mit Werbemelodien. Hier als Ausweis des schönen, guten Reichtums, der hier zur Verfügung steht, die ganze Stadt mit Werbung vollgeknallt. Ich will jetzt hier überhaupt kein Loblied auf graue Städte singen. Umgekehrt, es ist auch nicht einfach eine bloße Geschmacksfrage, sondern es ist eben wiederum eine Konsumfrage und damit eine politökonomische Frage, was man sich für ein Urteil darüber bildet. Werbung hat ihren Grund dafür, dass für die Versilberung des gesamten Warenangebots die Kaufkraft der Gesellschaft einfach zu klein ist. Deshalb gibt es Propaganda für die eigene Ware, um Kaufkraft exklusiv auf sich zu ziehen. Natürlich, ich glaube, da werden wir uns relativ schnell einig, ist die meiste Werbung hochgradig absurd. Nur diese Absurditäten sind nicht einfach dem spinösen Hirn von Werbefuzzis entsprungen, sondern sie sind eigentlich die passenden und bezeichnenden Instrumente des Absatzes. Früher gab es auf den Marktplätzen den billigen Jakob. Das war sowas wie die Urform der Werbung. Die Ware gut sichtbar präsentieren und sie lauthals anpreisen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Schein als Sein vorzugaukeln. Das ist heute absolut perfektioniert und im Prinzip erhalten. Preis ist ein Argument. Es ist zwar pervers, aber es ist ein gutes Argument. Der Preis ist ein Vorteil. Mein Preis ist super. Ein wahrer Vorteilspreis. Der Zwang zum Geldausgeben kommt auch ungerührt als Sparen daher. Hier die kleinen Preise. Sparpreis. Schmückt sich gerne mit, kostet nur. Und dann kommt meistens auch noch, das sind so die kleinen Unterpunkte, 1,99. 4.999. Hört sich besser an als 5.000. In dem Sinne war also Geiz schon immer geil. Das setzt den chronischen Geldmangel voraus und kitzelt die Tugend einer gut bewirtschafteten Beschränkung und kommt auch noch als Angebot an die Freiheit der Leute daher. Genau auf der anderen Seite, Qualitätsware als Argument. Qualitätsware, eigentlich eine bescheuerte Verdopplung. Der Genuss wird total idealisiert, der Nutzen wird in der Werbung gnadenlos überhöht. Eine super Seife, eine Wahnsinns-Jeans. Mein Produkt ist Luxus, ganz was Besonderes. Das kann sich nicht jeder leisten. Es war schon immer etwas teurer. Ich weiß gar nicht mehr, was. Was war das? Vergessen. Aber es war auf jeden Fall schon immer etwas teurer, sich etwas Besonderes zu leisten. Oder umgekehrt, man gönnt sich ja sonst nichts. Einmal als Sparfuchs über seinen Schattensprung springen, geworben wird mit dem Genuss als Ausnahme, nicht als Regel. Auf der anderen Seite werden die sogenannten Schnäppchenjäger bedient. Dieser Beruf beginnt nicht erst im Rentenalter, sondern mittlerweile ganz früh über die Beschäftigung mit eBay. Umgang mit der Beschränkung als extra Cleverness. Ich bin doch nicht blöd. Eine Stufe höher, irgendein Gebrauchsgegenstand, sagen wir mal, was sieht man im Moment immer, ein Deo, macht glücklich. Mit einem Deo glückt dein Leben besser. Konsum, also allen Ernstes, als Formel für Lebensglück und Anerkennung bei Freunden oder beim anderen Geschlecht oder beim Gleichen, wenn man drauf steht. Liebe und Sex stehen als Teil der Werbung deshalb hoch im Kurs. Hört sich alles an wie eine Beleuchtung der Kultur, zu der die Werbung ja mittlerweile auch dazugehört, ist aber eine Kritik der Ökonomie, aus der eine solche Kultur hervorgeht, mit all ihren traurigen und manchmal auch spaßigen Absurditäten. Eins ist noch wichtig in der Sache Lebensglück. Worüber definieren sich die Leute? Über Konsum. Mode ist ein Argument. Die Nahrungs-, Kleidungs- und Freizeitindustrie ruft bei der Kundschaft einerseits haargenau die Sitten ab, die sie selbst anstachelt. Und andererseits ist heute mehr denn je der Markt das, was schon im 19. Jahrhundert bei den Ökonomen hieß, er ist der große Leveler, der große Gleichmacher. Für Geld kann jeder alles erwerben. Der Markt der Möglichkeiten nivelliert herkömmliche Bräuche des Konsumierens mehr und mehr. Mit Trends bei angesagten Outfits, Hobbys und Lifestyles werden nicht nur Angebote präsentiert, sondern Maßstäbe gesetzt, was zu einem erfüllten Leben dazugehört. Und daran kommt kein Mensch in der Bildung seiner Bedürfnisse vorbei. Nicht im Sinne von, er wird zu etwas manipuliert, aber das ist die Grundlage. Anders als so gibt es keinen Gegenstand seines Interesses zu erwerben. Auf keinem anderen Wege, als du kaufst dir diese oder jene Jeans, du kaufst dir dieses oder jene Auto mit allem, wie es schlüsselfertig und gebrauchsfertig auf dem Markt erscheint, ist an ihn ranzukommen. Er muss ihn käuflich erwerben und darf dabei wählen, welches Angebot er nutzt. Jetzt mal die spannende Frage. Ist es ein Dokument der Freiheit des Konsumenten? Die Antwort heißt ja. Der König Kunde ist sogar die alleinige Instanz, die über den Kaufakt entscheidet. Allerdings, das folgt diesem Ja auf dem Fuße, immer unter den obigen Vorgaben, mit denen, also eben erwähnten Vorgaben, mit denen er nichts zu tun hat. Für manchen gerät die Alternative im Warenangebot deshalb nicht nur zu einer süßen Frage, kaufe ich mir den Markenartikel A oder B, sondern zu einer Alternative des Verzichts. Er muss sich nämlich fragen, entweder Urlaub oder Auto oder Kind und dessen Ausstattung. Für größere Anschaffungen ist der Konsument so frei zu sparen. Er verzichtet heute für den Konsum von morgen. Und wem das nicht schmeckt, weiß jeder mittlerweile, jede Firma hat ihre eigene Kreditkarte, kann mit Kredit einkaufen. Der Konsumentenkredit unterscheidet sich von einem Bankenkredit, von Banken an Banken oder Wirtschaftsunternehmen oder von einem Staatskredit, allerdings erheblich. Verzicht, Konsum heute, Verzicht morgen, aber zurückgezahlt werden muss immer. Und damit ist man eigentlich wieder zurück auf Los bei dem Ausgangspunkt. Alles hängt beim Konsumieren an der Quelle des Konsums. Das möchte ich jetzt mal an der Umweltfrage erläutern und erstens grundsätzlich und dann noch ein paar Worte verlieren über die Spezialität dieser Ölpest, die ja im Moment eigentlich so die Hauptfront der Umweltfrage ist. Die These heißt, der Vorrang des Gewinns geht am Ende auch an der Qualität der Lebensmittel nicht vorbei. Mensch und Natur sind Ressourcen kapitalistischer Gewinnerwirtschaftung nur in einer Bedeutung. Sie sind ihr auszubeutendes Mittel. Ob umgekehrt der Gebrauchswert für den Verbraucher stimmt oder ob die Natur als Ressource des Menschen erhalten bleibt, ist Nebensache im Normalfall und wird zur Hauptsache eigentlich nur dann erklärt, wenn die Benutzbarkeit von Mensch und Natur überhaupt in Gefahr geraten. Sämtliche Nahrungsmittel- und Umweltvergiftungsskandale der letzten 30, 40 Jahre, von Seveso über BSE bis hin zum Gammelfleisch, zeigen das. Die Produktion von Lebensmitteln ist eine respektable Geschäftssphäre. Lebensmittel sind sogar börsennotiert und werden an sogenannten Lebensmittelbörsen, werden eigentlich so die Grundnahrungsmittelpreise der für die gesamte Weltbevölkerung ausgehandelt über den Preis und die Rendite, die sie versprechen. Die Produktion von Lebensmitteln ist eine respektable Geschäftssphäre, in der der Gebrauchswert der hergestellten Güter eine eigentümlich doppelte Rolle spielt. Auf der einen Seite, damit Brot, Fleisch, Bier oder was immer man sich darunter vorstellt jetzt, verkauft werden können, müssen sie genießbar sein, zweifellos. Es wird also nicht von vornherein Schrott produziert, das würde die Verkäuflichkeit sofort kaputt machen. Zugleich aber ist die Versorgung der Leute mit Ess- und Trinkbarem nur Mittel für den Verkauf. Der Marx oder Leute, die in solchen Kategorien denken, würden darin eine Bestätigung für den Satz sehen, der Gebrauchswert ist dem Tauschwert untergeordnet. Weil die privaten Produzenten eine ganz andere Absicht verfolgen als die des gesunden Konsums, ist Lebensmittelproduktion im Kapitalismus rücksichtslos gegen solche Selbstverständlichkeiten, sollte man meinen, wie Verträglichkeit der Zutaten oder den Geschmack von Tomaten. Also neulich musste ich wirklich mal lachen, da sah ich im Internet eine Adresse, die hieß www.tomatenmitgeschmack.de. Scheint offenbar nicht selbstverständlich zu sein. Kostet natürlich einen Haufen Geld. Also Viehzucht und Fischfang, Gemüse und Weinanbau sind Branchen zur Erzeugung von ein und demselben. Von Gewinn. Und dessen Gebrauchswert verderbender bzw. feindlicher Charakter belegen die 1001 Skandale von Gammelfleisch bis BSE und was einem sonst noch als Erinnerung einfällt. Jetzt zu dem Fall BP. Vielleicht lohnt es sich da ein bisschen genauer reinzudenken. Als Fallstudie für das, was ich bisher erläutert habe. Auch die Gewinnung von Rohstoffen und Energie läuft nach diesem Muster. Auch mal so gefragt, so elementar, wie ich jetzt gefragt habe, nicht der Vorstellung nach, sondern was ist Konsum? Kann man sich auch die Frage vorlegen, was ist ein Ozean? Und die Antwort heißt, unter den heutigen gegebenen Bedingungen, sie sind nicht einfach ein Stück Natur mit viel Wasser und Salz drin und Fischen und Plankton und Meerespflanzen und was alles dazugehört. Die Ozeane sind nach der Seite der Nutzer her auch nur zum allergeringsten Teil dafür da, dass man an ihren Stränden badet oder dass Privatleute sie mit Segelschiffen befahren. In der Hauptsache werden Ozeane benutzt als Rohstoffgewinnungsgebiete und Energiequellen für das produktive Kapital und als Transportwege für das Handelskapital. Schon damals, als der erste Umweltskandal in diese Richtung unterwegs war, ist euch vielleicht nicht erinnerlich, aber ist ja jetzt teilweise wieder in Erinnerung gerufen worden, das war dieser Kampf um die Versenkung der Brent Spar Ölplattform von Shell Betrieben in der europäischen Nordsee. Hat man erfahren, was alles gang und gäbe ist auf den Weltmeeren? Beiden Abteilungen des Kapitals dient das Meer außerdem als Auffangbecken und Müllverladeplatz für Schrott, Abfälle und Gifte. Schon die normale Geschäftskalkulation, der Alltag dieser Konzerne sorgt dafür, dass Megatanker ihre Ölwechsel während der Fahrt vornehmen, dass Treibstofftanks lieber auf See als auf Trockendock ausgewaschen werden, dass Bohrinseln im Meer entsorgt werden, wenn es keine andere Alternative gibt, dass ganze Landstriche verseucht und unbrauchbar werden und dabei jede Menge Menschen ihre Gesundheit einbüßen, manche sogar ihr Leben. Der Grund ist das, was in der BWLer-Sprache heißt, just in time. Dass eine solche Hetze da unterwegs ist, dass es tatsächlich eine Beschleunigung des Umschlags des Kapitals ist, dass diese ganzen Sauereien im Meer vollzogen werden und nicht an Land mit sicheren Entsorgungswegen, ist, dass es kommt bei der Versilberung des Gewinns eben auf die Zeit enorm an. Und mit niedrigen Kosten das Öl zu fördern und dorthin zu bringen, wo es von der Industrie bezahlt und gebraucht wird. Diese Praxis, das ist mal das Erste, worauf ich das Augenmerk legen will bei diesem Fall BP, weil jetzt Obama und andere, immer auch andere Staatsmänner, andere Staaten immer gleich als Hoffnungsträger ins Auge gefasst werden. Diese Praxis, die seit 20, 30 Jahren absoluter Usus auf den Weltmeeren ist, wissen auch die Staaten sehr zu schätzen, und zwar nicht nur einfach deswegen, weil sie beide Augen zudrücken, sondern mehr noch, weil sie selbst ein Interesse daran haben, was da auf den Meeren und unter dem Meeresspiegel passiert. Die Staaten, auch das lässt sich jeder normalen Tageszeitung und jeden Brennpunkt über die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko entnehmen, die momentan alle erregt, wollen die Versorgung mit Öl als Schmiermittel ihrer Wirtschaft verlässlich und preisgünstig für ihren Standort sichergestellt haben. Die Energieversorgung ihrer Nationen haben alle westlichen Staaten als Geschäft von großen Konzernen etabliert. Sie lassen sie wirtschaften wie jedes andere Kapital auch und achten darauf, auf zweierlei, dass die Gewinner für die BPs, Exxons und wie sie alle heißen, sowohl dem Wachstum ihrer Nationalökonomie dienen, als auch das politische Interesse bedienen, an autonomer Verfügung über die Quellen der Rohstoffe, hier über ergiebige Ölfelder in eigenen Hoheitsgewässern. Das ist nicht nur in Zeiten hoher Ölpreise, sondern immerzu das sogenannte vitale Interesse von Nationen wie den USA, aber auch der europäischen Nationen, der Briten, der Norweger und so weiter, die so etwas machen wie: wir bohren offshore. Und offshore heißt in diesem Fall nicht einfach geografisch vor der Küste unter dem Meeresspiegel, wobei sie mittlerweile bei Plänen sind, in mehreren tausend Metern Tiefe Ölfelder anzuzapfen, sondern offshore im Sinne von: der Vorteil daran ist, wir müssen das Öl nicht anderswo kaufen, sondern wir produzieren es selbst, und zwar vor allen Dingen in unseren Hoheitsgewässern, also unter unserer eigenen Fuchtel. Das kann uns dann auch keiner mehr nehmen und ist gleichzeitig ein Hauptfeld der reichsten Konzerne dieser Welt. Fast alle Großkonzerne dieser Welt sind im Ölgeschäft engagiert, um über diese Monopolisierung von Naturkraft eine Quelle von Extraprofit auf einem Gebiet der Spitzentechnologie zu ergattern, der heutzutage alle nachrennen. Bestes Einvernehmen bestand also bisher zwischen den US-Energiebehörden und dem oder den Ölunternehmen darin, dass der tägliche Einsatz giftigen Bohrschlamms zum Aufstemmen des Meeresbodens bei der Produktion und der Anreicherung des Wassers durch dabei freigesetzte Chemikalien und radioaktive Salze voll in Ordnung geht. Die darin eingeschlossene und auch bekannte. Schädigung von Mensch und Umwelt wird von Staatsseite so weit beaufsichtigt und mit Auflagen bedacht, wie daraus mögliche Beeinträchtigungen dieses erfolgreichen Zusammenwirkens erwachsen können. Und entsprechend sieht auch die Bewältigung dieser Ölkatastrophe aus. Na klar, die hat keiner bestellt und keiner geplant. Jetzt ist sie da, Obama ruft den Notstand aus, eindeutig mit einer Adresse, natürlich immer, das gehört sich ja so, an die betroffenen Fischer in Louisiana vor Ort und in New Orleans, die es jetzt schon zum x-ten Mal getroffen hat, mit anderen Katastrophen. Das gigantische Leck, das entstanden ist, ist eine Katastrophe für Amerikas Wirtschaft und für die autonome Energieversorgung der Nation. Und das, wenn man sich mal die Weltöffentlichkeit, aber auch die Öffentlichkeit in Amerika anschaut, geht durch als guter Grund dafür, dass das, was jetzt in die Luft gegangen ist, A, sein musste und B, auch weiterhin sein soll. Also muss das Loch gestopft werden. Klar, Selbstverständlichkeit, denkt man eigentlich. Der Milliarden-Dollar-Schaden, der dadurch entstanden ist, eingedämmt werden, aber auch geprüft werden, ob nicht in Alaska und der Antarktis die anderen Teile des anspruchsvollen und neuen Energiegewinnungsprogramms der USA sind, weiter gebohrt werden kann. Also bestrafen, aufräumen, forschen, buddeln, neu bohren, damit BP oder ein eventueller Nachfolgekonzern, falls BP daran pleite geht, und die USA weitermachen können. Der ganze Fall steht eigentlich unter, wenn man es mal ein bisschen polemisch ausdrückt, unter dem Motto, der Zweck heiligt den Dreck. In dem Fall, der Sieg in der, oder das die Führungsposition in der globalen Konkurrenz um Ölgewinnungstechnologien heiligt das Risiko weiterer Unglücke. Und das ist keine Schwarzmalerei von mir, sondern anerkannte Gutachtermeinung, die ja eingeholt wird, und die streiten eben von sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten aus, ob der Schaden größer ist als der Nutzen oder der Nutzen größer ist als der Schaden. Selbstverständlich immer hochgerechnet in Dollar-Szenarios, in Milliarden-Dollar-Szenarios. Die ganze Affäre, wie alle anderen Umweltschweinereien, wird in der Regel, auch wenn es zum 100. Mal passiert, unter eine Überschrift gestellt, die sachfremd, ablenkend, aber in ihrer Sachfremdheit auch richtig schön geeignet ist, dafür Parteilichkeit für diese Sorte Naturgebrauch zu erzeugen. Die heißt, mal wieder eine unverantwortliche Schlamperei von Mensch und Natur. Es ist, war zumindest die Quintessenz meiner Ausführung, ein Stück schlimmer. Solche Vorkommnisse sind ein durchaus fest eingepreister Kostenfaktor eines knallhart kalkulierten und staatlich erwünschten Geschäfts. Ihr müsst sagen, ich könnte jetzt hier einen Einschnitt machen, das wären mal meine Hauptthemen zur Sache. Ich habe noch ein Kapitelchen, eine These vorbereitet zur Frage der Verbrauchermacht und der Konsumenten oder der Konsumentenmacht. Wie verhält die sich eigentlich dazu? Was kann sie dagegen ausrichten? Ist ein Verbraucherstreik womöglich das geeignete Mittel dagegen und so weiter? Wären alles Sachen, da könnte ich noch was zu erzählen, aber vielleicht sollten wir auch erstmal Gelegenheit geben, von eurer Seite Fragen, Gegenrede, Kritik oder eigene Überlegungen zu diesem Thema vorzutragen.